Ja, ich war neulich bei einer Freundin, die kriegt hatte gerade einen Brief von einer Frau bekommen, die im letzten Jahr ihren Mann verloren hat. Und diese Freundin las mir dann so den letzten Satz in dem Brief dieser Frau vor. Und die Frau hatte geschrieben: Wozu bin ich jetzt noch da? Ich frage mich, was ist der Sinn meines Lebens? Und finde darauf keine Antwort. Was ist der Sinn meines Lebens? Wozu bin ich auf der Welt? Worauf kommt es im Leben an? Ich denke, das sind Fragen, die sehr viele Menschen umtreiben, vor allem in Zeiten, wenn das Leben zusammenzubrechen scheint und man nicht einfach sagen kann, so wie viele das sagen, das Wichtigste ist, dass es mir gut geht. Gesundheit. Das ist das Wichtigste. So nach der Operettenmelodie, ich bin auf der Welt, um glücklich zu sein. Es gibt ja dieses Lied, ja. Und ich denke, das ist das, was für viele so im Vordergrund steht. Aber wenn dann die Krisen kommen, dann sagt man das nicht so einfach. Dann ist das keine Antwort, die Bestand hat. Um den Sinn und das Ziel unseres Lebens geht es auch in einem Bibeltext. Und das wollte ich heute, ich dachte so am Anfang des Jahres, einmal uns vorstellen. Steht im Markus-Evangelium im 12. Kapitel. Ein Schriftgelehrter kam zu Jesus und fragte ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, von allen Kräften, und seinen Nächsten lieben wie dich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, Jesus zu fragen. Was ist das Wichtigste im Leben? Der Text macht zunächst deutlich, wo man suchen muss, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. Deswegen mein erster Gedankengang, wo man suchen muss. Es gibt so eine schöne kleine Geschichte, kennt ihr vielleicht. Es ist Nacht, es ist dunkel und unter der Laterne, da ist jemand untersucht und sucht. Und da kommt jemand vorbei und sagt: Ja, was suchen Sie denn? Ja, ich suche meinen Schlüssel, den habe ich verloren. Und der Passant, der sucht dann mit, sie suchen beide, finden nichts und schließlich sagt er denn: Ja, hier ist kein Schlüssel, wo haben Sie ihn denn verloren? Na, da hinten, sagt er, aber da ist es so dunkel. Suchen, wo man an der richtigen Stelle suchen. Der Schriftgelehrte sucht bei Jesus. Er ahnt, Jesus ist der Einzige, der auf Lebensfragen Antwort geben kann. Er fragt nach dem wichtigsten Gebot, im Grunde nach dem Wichtigsten im Leben. Und Jesus sagt: Es gibt ein Wichtiges, ein Wichtigstes. einen Schlüssel für alle unsere Lebensfragen, von dem man her alles begreifen kann. Und dieses eine, das muss man haben. Und wenn man das hat, dann hat man alles. Das ist das eine. Jesus zitiert aus dem Alten Testament das Glaubensbekenntnis und das Doppelgebot der Liebe der Juden. Der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Was ist das eine, das Not ist? Gott lieben. Gott lieben, wie die Mutter vielleicht ihr Kind, ihr vielleicht auch gerade ihr krankes Kind, wo der erste Gedanke morgens und der letzte Gedanke abends diesem Kind gilt. Oder Gott lieben, wie jemand seinen Schatz liebt, so wie Jungverliebte, die immer zusammen sein wollen, die jeden Gedanken miteinander teilen wollen. Also Hermann und ich, wir sind ja nun keine jungverliebten Schätze mehr, aber als er in Asien war vor einiger Zeit, wo eben Nacht ist, wenn bei uns Tag ist und umgekehrt. Ich weiß noch, wie ich morgens aufwachte und gleich ans Telefon ging und dachte, vielleicht ist was auf dem AB. Und wie habe ich mich gefreut, wenn da eine Nachricht von ihm war. Gott lieben. Genau so soll unsere Beziehung zu Gott sein. Genau so Gott lieben. Bonhoeffer sagt einmal, Gott lieben heißt, sich an ihm freuen, gern an ihn denken, gern zu ihm beten, gern vor ihm und mit ihm allein sein, voll Ungeduld auf ihn warten, auf jedes Wort, jede Bitte, ihn nicht zu betrüben, sondern ihn erfreuen wollen, sich an ihm freuen, weil wir ihn kennen und mit ihm reden und leben dürfen. Gott lieben, ihn an die erste Stelle setzen, ihn das Zentrum unseres Lebens sein lassen. Wir singen ja dieses zuerst, zuerst, zu allerallererst trachten wir nach dem Reich Gottes. Nur von dort bekommt das Leben Sinn. Nur das ist der Schlüssel zu einem sinnvollen Leben und zu neuer Lebenskraft. Also einige von euch kennen vielleicht den Film von Joni, einer Frau, inzwischen ist sie vielleicht fast mein Alter, schätze ich, die als Jugendliche eben einen Badeunfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist und ein Leben im Rollstuhl geführt hat. Und sie sagt, wenn ich die Wahl hätte, das Leben im Rollstuhl mit Jesus oder ohne Rollstuhl und ohne ihn, ich würde jederzeit das Leben im Rollstuhl vorziehen. Gott lieben, das Wichtigste. Und als Folge davon Menschen lieben, ihn mit der Liebe Gottes begegnen. Ja, und dann auch mich selbst lieben, einverstanden sein mit mir selbst, Frieden mit uns haben. Und all das gilt in guten und in schlechten Zeiten, auch in Zeiten, die uns Mühe machen. Gott lieben und unsere Nächsten lieben wie uns selbst, das Wichtigste im Leben. Wie ist unsere Reaktion auf diese Antwort von Jesus? Sagen wir, ja, das stimmt, das ist doch klar, habe ich schon immer gewusst. Deswegen singen wir ja auch zuerst, zuerst, zu allerallererst. Oder sagen wir, das ist ja furchtbar. Wenn das die Voraussetzung für ein sinnvolles Leben ist, dann kann ich dieses Lebensziel ja nie erreichen. Denn wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, das kann ich nicht. das schaffe ich nicht, Gott so zu lieben und ihn immer an die erste Stelle zu setzen. Und Menschen lieben, bestimmte Person kann ich einfach nicht aufstehen. Wie soll ich die lieben? Und wie vielen Personen gehe ich aus dem Weg, weil sie mich gekränkt haben und ich ihnen das nachtrage? Und mit mir selbst bin ich noch lange nicht im Reinen. Ein zweiter Gedankengang deswegen, nicht zu schaffen. Das schaffe ich nie. Gott über alles an die erste Stelle zu setzen. Es gibt doch so viele Dinge, die mir wichtig sind, um die ich mich doch kümmern muss, die mein ganzes Können und meine Überlegungen fordern und die ich im Griff haben muss, Beruf, Familie, Ehrenämter oder Gesundheit, für die muss ich doch was tun, das muss doch meine Sorge sein und meine Bequemlichkeit, ich kann und will doch nicht darauf verzichten, Gott den ersten Stellenwert einräumen und dann den Nächsten lieben, da ist zum Beispiel diese Frau, mit der ich jeden Tag zu tun habe, wie die mich immer ansieht und wie unfreundlich die mir begegnet. Die lieben, nee, das fordert schon meine Selbstachtung, dass ich ihr genauso komme. Ja, und dann mich lieben? Wie kann ich das? Wo ich dann doch dauernd mich über mich ärgere oder besser traurig bin über mich. Dass es immer noch so ist, dass so ein kleiner, abschätziger Blick dazu führt, dass ich mich abgelehnt und minderwertig fühle und mich in mein Schneckenhaus zurückziehe. Und dass dieser Gedanke, ich genüge nicht, wer bin ich schon, mich verfolgt und mir das Leben schwer macht. Alles andere als mich selbst lieben. Ich kann nicht Gott lieben. Und meinen Nächsten wie mich selbst. Und wenn ich mich noch so anstrenge. Eine Frau erzählte einmal, ich wollte wirklich gerne ein guter Christ sein. Ich wollte dieses Gebot halten. Aber ich hab's nicht geschafft. Und ich sagte einmal zu Gott, Gott, warum schaffe ich das nicht? Ich streng mich doch so an. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott da war und mich anlächelte und sagte, ja, du bist wirklich sehr anstrengend. Der Schriftgelehrte sagt das nicht. Er sagt nicht, ich schaffe das nicht. Er ist tief beeindruckt. Er steht vor Jesus. Er gibt Jesus Recht. Und Jesus sagt ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Du stehst davor, aber du gehörst noch nicht dazu. Du bist dicht dran. Du stehst noch vor der Tür zum Reich Gottes. Denn die Tür zum Reich Gottes bin ich. Nur durch mich kommst du hinein. Nur durch mich kannst du so leben, wie Gott es will. Und auch wir stehen vor Jesus mit unserer Unmöglichkeit, Gott zu lieben und ihm den ersten Platz immer einzuräumen. Mit unserem Versagen, unseren Ängsten, unseren Aggressionen, unserem Egoismus, Lieblosigkeit, unserem Stolz. Wir stehen vor Jesus, der uns liebt, die wir ihn nicht lieben können und der uns trotzdem liebt. Also mir ist so der Gedanke gekommen an Martin Franke, der vor Jahren mal hier war und uns ein Lied beigebracht hat. Ich will dich lieben, Herr, mit meinem ganzen Herzen. Mit ganzer Seele und mit aller meiner Kraft. Ich will dich lieben, Herr, mit meinem ganzen Herzen, mit ganzer Seele und mit allem, was ich bin. Jesus, Jesus, Du hast uns zuerst geliebt. Du hast uns zuerst geliebt. Mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen und mit aller deiner Kraft. Du, Jesus, hast uns zuerst geliebt. Und das ist der Schlüssel, das ist die Voraussetzung für unsere Liebe zu ihm. Er, Jesus, hat uns zuerst geliebt, bedingungslos. Und unsere Liebe zu ihm ist nur das Echo seiner Liebe zu uns. Wir können ihn nur lieben, wenn wir uns zuerst von ihm lieben lassen. Und das ist jetzt der dritte Gedankengang, uns lieben lassen. Gott liebt uns. Wir haben jetzt schon so oft darüber gesprochen und das ist kein Wunder, das ist das Zentrum des Evangeliums. Das ist das, was Gott uns in immer wieder neuen Ansätzen sagen will. Es fängt ja schon im Alten Testament an. An vielen Stellen der Bibel sagt Gott uns das. Jemand hat gesagt, die Bibel ist ein Liebesbrief, der an uns geht. Und das ist so gut, wenn wir uns mal diese Stellen lesen, wenn wir die uns anstreichen oder aufschreiben. Ich will einfach mal so einige nennen. Zum Beispiel aus Zephania, ein Prophet. Der Herr, dein Gott, ist bei dir. Er freut sich über dich und jubelt über dich. Oder die bekannte Jesaja-Stelle. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich, Wolfgang, bei deinem Namen gerufen. Oder aus Jesaja 49, in die Hände, Annike, habe ich dich gezeichnet. Oder aus Jeremia, ich habe dich, Annette, je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Oder dann diese wunderbaren Psalmen, die etwas von dieser liebevollen Art Gottes ausdrücken, aus Psalm 56, da heißt es, sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Oder Psalm 116, ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Oder Psalm 17, behüte mich wie einen Augapfel und beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Oder Jesus sagt uns, kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Oder im Johannesbrief, seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen können. Also gerade so diese alttestamentlichen Stimmen, ich finde, also da kommt so viel Zärtlichkeit heraus, ja. Und ich wundere mich, dass diese alten Propheten, ja, wahrscheinlich mit Bärten und gestandene Männer, dass die so eine Sprache sprechen können. Also für mich ist das so ein Zeichen dafür, dass sie das nicht selbst gesagt haben, sondern dass es wirklich Gottes Worte waren, die Gott durch sie den Menschen gesagt hat. Gott hat ihnen diese Worte in den Mund gelegt. Und Gott sagt es ja nicht nur, er hat seine Liebe bewiesen. Da heißt es im Johannesevangelium, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Durch ihn haben wir Leben. Leben, das den Namen verdient. Ein gefülltes, erfülltes, sinnvolles Leben, das über dieses Leben hinausgeht. Der Himmel steht uns offen. Welche Perspektive? Darauf dürfen wir uns freuen, dafür können wir danken und ihn dafür lieben. Uns lieben lassen. Wie lassen wir uns lieben? Das heißt erst einmal, dass wir uns das von Gott sagen lassen. Dass es nicht so ist wie in folgender Geschichte: Nach 20-jähriger Ehe sagt eine Frau, also ich kann nicht mehr mit dir verheiratet sein, ich will mich scheiden lassen. Darauf der Mann, aber wieso denn? Darauf sie, nie sagst du mir, dass du mich liebst. Aber das stimmt ja nun wirklich nicht. Ich habe dir das doch gesagt am Tag der Hochzeit, dass ich dich liebe. Ja, aber das ist der Frau nicht genug. Und das weiß Gott auch. Er sagt es nicht nur einmal. Er sagt es immer wieder, jeden Tag neu. Und wir können seinen Liebesbrief, die Worte der Bibel lesen, dass wir uns Zeit nehmen dafür, dass wir darauf hören, dass wir diese Worte in uns aufnehmen, dass wir seinen Heiligen Geist bitten, uns diese Worte wirklich ins Herz zu schreiben. Also Helmut hat ja diese Anregung gemacht mit dem Badezimmerspiegel, jetzt ist er gar nicht mehr hier, dass wir uns das vor Augen halten immer wieder, diesen Liebesbrief, diese Liebesworte Gottes, dass wir dem nachsinnen. Vielleicht kommt uns ein Lied in den Sinn dabei. Die Jahreslosung finde ich so schön, da heißt es, Gott legt einen neuen Geist in uns. Das heißt, er erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Er erinnert uns an Lieder. Zum Beispiel, wenn wir etwas von der Liebe Gottes hören, denken wir vielleicht an das Lied, O wie lieb ich dich, du hast mich Kind genannt. Ein wunderschönes Lied, das wir dann singen können, dass wir in eigenen Worten dann danken können. Vielleicht kommt uns etwas in den Sinn, was uns belastet. Das können wir bei Jesus abladen und dadurch frei werden und danken, dass er uns Hoffnung schenkt. Und ihn dafür lieben. Auf ihn hören. Gott gießt so seine Liebe in unsere Herzen. Und wir können zur Ruhe kommen bei Gott. Wir können uns auch lieben lassen, indem wir hören, wie Gott zu uns spricht. Und wir können uns auch lieben lassen, indem wir offen sind für die Liebesbeweise Gottes in unserem Leben, dass wir darin erkennen, er meint es gut mit uns. Er greift in unser Leben ein. Er will unser Bestes. So wie das auch in menschlichen Beziehungen ist. So kleine Liebesbeweisungen sind etwas, worüber wir uns freuen und wodurch Beziehungen tiefer werden. Wir singen das. Unser Vater im Himmel weiß ja, was wir brauchen zum Leben. Und das sind Kleinigkeiten, die wir uns häufig so gegenseitig hier in der Gruppe erzählen. Ich erinnere mich immer noch dran, wie einer mal erzählte, dass er nach der Beichte so froh war, dass er hätte tanzen können. Oder dass Christina mal erzählte, wie sie im Unterricht plötzlich einen Gedanken hatte, wie sie etwas verdeutlichen konnte. Oder was wir heute gehört haben bei Helmut, dass er die Gelegenheit bekam, geschenkt bekam, mit dem Bischof zu sprechen, einfach so. Oder Annike mit ihrer WG. Das sind wunderbare Zeichen Gottes Fürsorge für uns. Und wir sehen darin seine Liebe. Und lassen uns dadurch lieben. Wir danken, danken, danken. Danken und denken gehört einfach zusammen. Bonhoeffer sagt, Gott lieben heißt sich an ihm freuen, gern an ihn danken, gern an ihn denken. Und das tun wir, wenn wir danken. Es sind häufig Kleinigkeiten. Also ich hatte zum Beispiel wirklich überlegt, wie kann ich diese Lehre jetzt heute anfangen, wie kann ich da einsteigen? Und dann war ich bei der Freundin und hörte das, das las sie mir vor und ich dachte, ja, das ist es. Das ist die Hauptsache, das Wichtige, dass wir diesen Sinn entdecken, den wir durch Jesus in unserem Leben haben. Und das sind wirklich häufig Kleinigkeiten und viele Menschen sehen das vielleicht als Zufall an, aber wir sehen das als Geschenke Gottes, als seine Liebesbeweise. Ich habe folgenden schönen Satz von einem Rudolf Bösinger gelesen. Wo andere im grauen Alltag nur Staub sehen, haben wir Schürfrechte auf die Edelsteine Gottes. Und wir finden sie. Unser Leben ist ein Diamantenfeld. Und wir freuen uns über dieses Diamantenfeld. Wir erfahren Gott als den, der immer bei uns ist, uns nie hängen lässt. Wir freuen uns daran, mit ihm zu leben, Tag für Tag. Und unsere Liebe zu ihm wächst allmählich, allmählich. Und es heißt nicht mehr, du sollst, sondern du wirst. Unsere Liebe ist ein Echo von der Liebe Gottes zu uns. Und die Liebe zu Menschen ist ein Echo auch von der Liebe Gottes zu uns. Da können wir einer unfreundlichen Frau anders begegnen. Wir können damit gleich zu Jesus gehen und mit Jesus über sie sprechen. Und uns wird deutlich, Jesus liebt sie genauso wie mich, die ich ja auch manchmal verquer bin. Und sie ist in seinen Augen kostbar wie ich. Vielleicht gibt es Gründe, warum sie so unfreundlich ist. Ich kann anfangen, für sie zu beten, dass Jesus ihr Gutes tut, dass er ihr gibt, was sie braucht. Ich kann sie segnen und mein Blick für sie wird sich ändern. Ich kann ihr dadurch anders begegnen und wie oft entspannen sich so Beziehungen und wir sehen darin das liebevolle Eingreifen von Jesus und unsere Liebe zu ihm wächst. Er segnet uns und lässt uns ein Segen für andere sein. Und wir können dadurch an Gottes Handeln in dieser Welt beteiligt sein. Und wir können nicht nur andere dann im Licht Jesu sehen, sondern auch uns selbst. Und wir sehen, wir sind von Jesus geliebt mit unseren Ecken und Kanten. Wir können Frieden mit uns schließen. Frieden mit unserem Leben schließen. So konnte Joni ein Ja zu ihrer Behinderung finden, ohne zu verzweifeln. So konnte sie glauben, dass Gott, auch wenn sie es nicht verstand und auch wenn es häufig unendlich schwer war, ein Sehen, dass Gott einen guten Plan für ihr Leben hat. So konnte sie sich als ein von Gott gesegneter Mensch sehen und zum Segen für viele Menschen werden. Und genauso wird es mit Abiola sein. Sie wird ein Segen für viele Menschen werden. Die Joni konnte so sagen, ich danke dir für den Rollstuhl. Ich hatte ihn nötig, um mein Herz an dich zu hängen und mich und um dich zu lieben. Das Beste, was es im Leben und im Sterben gibt. Was ist das Wichtigste? Was ist der Sinn unseres Lebens? Ich glaube, diese Antwort können wir wirklich nur bei Jesus finden. Und die Antwort ist, die Liebe Gottes erfahren und seine Liebe weitergeben. Thank you.